palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freundinnen des Calcio. Es sind die Wochen der Entscheidungen. Einige sind schon gefallen. Damit lehnt man sich mal weit aus dem Fenster im Saisonendsport. Eine Entscheidung, das ist immer die gleiche und die heißt Grüße nach Hamburg. Marius, hallo.
Grüße nach München. Die Wochen der Wahrheit in der spannendsten ersten Liga aller Zeiten.
So ist es nämlich. So ist es nämlich. Über alles, was in anderen Ligen und Ländern passiert ist, decken wir den Mantel des Schweigens.
Danke.
Ja, danke auch. Da können wir uns doch so die Hände geben.
Ja.
Ja, danke auch an die Community. In dem Fall auch unter anderem an Stefan, der den Folgentitel inspiriert hat, würde ich mal sagen. Er ist eingeloggt. Oder ein bisschen Como-Liebe.
Muss
man schon da lassen.
Wenn wir bald nicht mehr über Cesc Fabregas sprechen können, weil er dann in der Bundesliga unterwegs ist.
Glaubst du, das kommt?
Das deutet mehr darauf hin als nicht.
Okay. Ja, ich bin absolut bereit für den Bayer Leverkusen Downfall. Ich sag's euch, wie es ist. Naja. Aber ich darf hier nicht zu viel sagen. Ich habe schon zu viel gechinkst in den letzten Wochen, muss ich sagen. Dazu später mehr. Ansonsten ganz herzliche Grüße auch an den Aber, ein Supporter der ersten Stunde, der das nach wie vor tut. Wir küssen deine Augen. Ganz viel Spaß in Bella Italia. Und dann möchte ich an dieser Stelle auch noch natürlich den Markus, unseren Trikot-Markus, den Polyester-Prinzen grüßen. Wir sind im Frankfurter Waldstadion und im Umlauf über den Weg gelaufen. Das war die längere Unterhaltung noch vor dem Spiel. Auch da ein 2:2, das an diesem Wochenende enttäuscht hat. Aber wir haben ja gesagt, wir reden nicht über deutschen Fußball. Aber ja, dieser Spielausgang wird uns, glaube ich, auch in dieser Folge noch begleiten. Und dann würde ich gerne nochmal die Gelegenheit nutzen an dieser Stelle, weil schon einige auch über Insta dann in den DMs zum Thema Comunio reingeslidet sind, würde ich doch nochmal bitten, dass alle, die das jetzt hören und in der nächsten Saison mit uns in einer in einer Comunio-Liga gegen uns und gegen andere aus der Community antreten möchten, slidet uns bitte einmal in das E-Mail-Postfach rein. serieamorepodcast@gmail.com, Betreff Comunio, und dann kriege ich das da nämlich besser sortiert, wer da mitmachen möchte. Also sozusagen eure Bewerbung, Vita, Lebenslauf, Motivationsschreiben, das brauchen wir natürlich alles. Und dann
Empfehlung vom E-Jugendtrainer vielleicht noch?
Ja, wäre auch nicht schlecht. Aber lass uns reingehen in das, was da passiert ist, auch schon unter der Woche. Ehrlicherweise, das war so krass der Wahnsinn. Dieses Champions League Halbfinal-Rückspiel. Und es ist auch schon so viel drüber gesprochen worden. Wie hast es du erlebt?
Ich habe tatsächlich eingeschaltet. Das ist ja nun bei Champions League und mir keine Selbstverständlichkeit. Allerdings zur Verlängerung.
Okay.
Und ich hatte Dienst an dem Abend und habe dann so die Zeit davor genutzt für unter anderem meine Mittagspause. Und habe dann nur die Push-Nachrichten aufs Handy bekommen von den ganzen Toren, die da gefallen sind. Und dann dachte ich nach dem 3-2, oder eigentlich nach dem 2-2,
ja,
dachte ich, ja, okay, das war's jetzt. Ich gehe jetzt irgendwie dann an den Laptop zurück und Barca dreht das auf jeden Fall. Und ich bereite das schon mal dann so in der Maske bei uns, so mit Headline und so in die Richtung vor, Flick, Finale, keine Ahnung, so, ne?
Ja.
Ja.
War das die Headline?
Finalflick? Nicht so in der Form,
Kaugänse?
aber so Flix-Barca oder was zieht ins Finale ein, irgendwie sowas in die Richtung.
Ja, auch tatsächlich ganz ähnlich wie im Hinspiel. Ne? Es gab so mehrere Momente, wo ich auch dachte, jetzt sind sie tot. Jetzt kriegen sie es nicht mehr hin. Also ähnlich wie es auch, glaube ich, die Experten bei Prime gesagt haben, glaube ich, vor allem Christoph Kramer, der meinte zur Halbzeitpause auch, genauso wie Matthias Sammer, also da bis dahin kam ja von Barca gar nichts gefühlt. Also da waren sie wirklich überfordert mit Kulisse und Interspiel, haben aber auch gesagt, na, das ist noch nicht vorbei. Und dann kommen sie wieder und dann so ein bisschen wie im Hinspiel, wo ich dann auch dachte, ui, oh, spätestens jetzt sehe ich irgendwie keinen Exit-Plan mehr für die Nerazzurri. Und dann kommen die nochmal wieder. Also gerade natürlich auch, wie sie dann sich in die Verlängerung retten mit diesem Monster-Ding von Acerbi. Oh, da habe ich im Übrigen gelesen, Denzel Dumfries ist jetzt nach Del Piero und ein zweiter Spieler ohne Italien-Bezug war noch dabei, der es geschafft hat, in einem Champions League-Halbfinale in beiden Partien, glaube ich, 5 Torbeteiligungen zu sammeln. Bei Del Piero waren es 97, 98, meine ich sogar 6.
Ja, stimmt, aber irgendwie sowas habe ich auch gelesen.
Heftig,
Messi
heftig.
vielleicht.
Ja. Und Acerbi, auch dieser eingesprungene, das hast du wahrscheinlich im Nachhinein nochmal gesehen, dieser, das hast du auch gesehen, der hat das noch nie wirklich auf den Knien geslidet, so ein bisschen, ne? Also wie er da alles von sich geschmissen hat und dann einmal den Rasen an der Seitenlinie umgepflügt hat. Das waren schon die ganz großen Bilder. Und auch lustig, habe ich es im Nachhinein noch gelesen, Toni Kroos mit dem Zitat, wenn er die Wahl hätte zwischen einer Alarmanlage, einem deutschen Schäferhund und Acerbi, würde er ihm sein Haus anvertrauen. So, zur Bewachung.
Ja, auf jeden Fall.
Pure Mentality.
Ist mein Name zwar nicht Alex Troika und ich will nicht über Barcelona jetzt irgendwie viel reden, aber ein Take, den Bernhard bei Twitter geschrieben hat, dass die Mannschaft, also Barcelona, super talentiert und krasse Spieler und so. Aber ist das auch ein Stück weit fehlende Erfahrung oder Arroganz, wenn du dann das 3-2 in der 87. machst und dann hinten völlig offen stehst?
Ja, ich glaube, ich würde es mir tatsächlich mit fehlender Erfahrung und Abgezocktheit betiteln wollen. Das ist dann, dass man sich manchmal, glaube ich, von so Momenten ein bisschen zu sehr tragen lässt. Also ähnliches Phänomen in einem kleineren Rahmen selber wahrgenommen am Sonntag, als die Eintracht dieses erlösende frühe Tor schießt in einem Spiel, wo ganz viel auf dem Spiel steht. Und anstatt dann sich selber kurz eine Pause, einen Break zu gönnen, sich dann noch innerhalb von 10 Minuten nochmal zweimal von St. Pauli auskontern lassen. Und danach fällt ihnen halt nichts mehr ein. So, klar, ich glaube, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber auch die Eintracht, ja, jüngste Mannschaft der Liga, da ich so ein bisschen das Gefühl, da ist so viel Druck abgefallen durch diesen Treffer, genau wie bei Barca durch dieses Tor, dass danach dieser vermeintliche Brustlöser eigentlich zu ein wenig einer Fahrlässigkeit beziehungsweise einer sicheren Annahme geführt hat, dass das Ding jetzt sozusagen für einen selber durch ist. Und dann sind halt so kleine Momente immer die, die solche Spiele entscheiden. Und dann war natürlich das Momentum voll auf Interseite. Stadion war halt auch wahnsinnig
Ja,
krass. Also ich
naja.
glaube, das hat man, also das war heftig.
Ich dachte auch dann, klar gab es auch in der Verlängerung irgendwie noch die eine oder andere Szene, wo Barca ein Tor hätte schießen können, aber irgendwie hatte ich da dann, also das Gefühl irgendwie, dass die Inter-Mannschaft, dass da jetzt gar nichts, also dass die nichts mehr gegen, das, also, warte mal, ich sortiere mich nochmal. Ja, 6-Uhr-Schicht. Wochenende war weniger mit Schlafen.
Mir kommt überraschend.
Ja. Also dass die nichts mehr anbrennen lässt. Dass die noch, lass die einmal vors Tor kommen, dann. Was?
Dass die nichts mehr anpreisen lässt.
Brennen, habe ich gesagt.
Anbrennen, okay,
Ja.
sorry. Ah, ja, und
Also,
sie hatten halt noch Jan Sommer, ne?
ja.
Soll ja auch ganz gut unterwegs gewesen sein in dem Spiel.
Durchaus.
Ja, also ich fand tatsächlich nicht mal diese eine Parade, wo klar, wo Barca das Tor machen muss, wo aber finde ich, sagt er dann selber im Interview auch so cool, ja, da habe ich halt Glück, dass der auch in meine Richtung schießt dann noch, ne? Das war gar nicht so, finde ich, die krasse Parade. Ich fand die viel krassere war auch die, wo Jamal von links da aufzieht und dann, von rechts aufzieht und den so reinschlänzt und dann noch die Fingerkuppen dazwischen bekommt. Ja, heftig gutes Spiel von ihm gewesen.
Also die Kritiker nach dem Hinspiel, haben ein paar Leute gesagt, der ist ja zu klein und das Tor von Rafinha, den muss man doch halten eigentlich. Und, Mic Drop.
Ja, absolut. Absolut. John hat auch geschrieben, hinter steht im Finale. Was war das für ein beklopptes Spiel? Die Jungs haben Leib und Seele auf den Platz gelassen. Fratesi ist dann immer zur Stelle, wenn man ihn am meisten braucht. Ja,
Stimmt,
ey, muss
ja.
man auch mal sagen, ne? Das ist Taremi mit einem tollen Spiel und De Vrij stark nach Einwechslung. Ey, Taremi auch, finde ich, zu wenig Credits bekommen für das entscheidende Tor, oder? Das macht er überragend.
Auf jeden Fall.
Also draußen macht es Thuram schon richtig gut. Und fand ich auch übrigens geil, dass Thuram, glaube ich, vom Kicker eine 3 bekommen hat für das Spiel.
Weil ich selbst getroffen hat.
Ja, da, oh, Stürmer nicht getroffen, 3. Jo.
Hatte keinen Zugang zum Spiel vielleicht.
Und dann schreibt schon weiter, hoffentlich gewinnt Inter die Champions League. Es wird Zeit, dass eine italienische Mannschaft nochmal ein Champions League-Finale gewinnt. Wir sind stärker als 2023, als wir knapp gegen City gescheitert sind. Liebe Grüße. Liebe Grüße gehen raus, John. Ja, das ist jetzt tatsächlich die Frage. Ich sehe Inter auch stärker als dazumals. Ja, ich glaube, so einen Ausblick aufs Finale wagen wir dann in den kommenden Wochen nochmal.
Nur eine Sache, das erwischt dann natürlich auch nicht die, die sich eigentlich angesprochen fühlen müssten. Aber nun muss ja, also die Sympathien müssten ja schon eigentlich klar verteilt sein, oder? Aber in Deutschland ist das dann wieder so ein Ding, als sind ja Italiener und dann sind wir jetzt doch für PSG.
Ja, ich
Oder?
weiß gar nicht. Hat beides eine geile Storyline. Ich fände es halt auch lustig, wenn PSG das erste Mal so, klar, das ist immer noch ein Riesen-Star-Truppe, aber so nachdem dann irgendwann alle Messi, Neymar, Mbappé weg sind und
Stimmt,
so,
ja.
die kommen jetzt schon, finde ich, viel über mannschaftliche Geschlossenheit und natürlich trotzdem noch viele Einzelkönner. Und was ich da auch immer wieder in die Diskussion mit reinchippen möchte, ist, es gibt ja auch viele, die einen dann immer irgendwie versuchen, damit zu konfrontieren, so wenn es um gewisse Konstrukte im Profifußball geht und Vereins-Ownership-Sachen. Ja, warum ist dann jetzt Verein, kann sich jeder einen einfügen, schlechter als PSG? Und dann sage ich halt zum Beispiel, ja, PSG ist natürlich ein Scheichklub jetzt. Aber die grundlegende Voraussetzung war schon, dass das ein Fußballverein mit einer Historie war. Und wenn man sich zum Beispiel so die Fanszene und auch den Auswärtssupport anguckt, den PSG immer mitbringt, da auch, also wie die da im Emirates abgerissen haben gegen Arsenal und auch bei den Heimspielen, ist halt schon auch irgendwie ganz geil, muss ich sagen.
Fair genug.
Aber so einen kleinen sportlichen Ausblick dann aufs Finale, den gönnen wir uns dann ein wenig später. Gehen wir rein in die Serie A, wo es ja auch noch um den Titel geht. Und nach diesem Wochenende ist es wieder ein Tick spannender geworden, weil Inter zum einen sehr, sehr überzeugend aufgetreten ist, wie ich finde, nach der anderen Partie gegen Barca, also nach dem Spiel dazwischen, den beiden Spielen gegen Hellas, hatten wir letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen, haben sie mir überhaupt nicht gefallen und dann hat die Rotationsmaschine etc. auch da irgendwie ein richtig mieses Spiel gegen Hellas auf den Rasen gezaubert, in Anführungszeichen. Ja, 3 Punkte hat man geholt, die hat man jetzt wieder geholt, aber wie ich finde, mit einem durchaus insgesamt besseren Auftreten. Rotiert wurde wieder ziemlich stark, nur Bastoni und Bissek da in der Startelf geblieben im Vergleich zum Barca-Spiel. Unter anderem auch wieder Zalewski gestartet, der wirklich mit einem richtig, richtig, richtig guten Tor die Führung erzielt. War sein erstes für Inter und schon allein die Bewegung, die er davor macht, sich vom Gegner absetzt und dann den Abschluss wieder reinzirkelt gegen Vanja Milinkovic-Savic, richtig, richtig gut. Ja, ansonsten war es auch ein geiler Fußballfight. Es hat in Strömen geregnet Mitte der ersten Halbzeit. Spiel war mal sogar 4, 5 Minuten lang unterbrochen, weil es irgendwie so heftig geschüttet hat. Da hat Michael auch geschrieben, es hat einfach so
Wollte ich
richtig
gerade
Retro-Vibes
fragen, ob du das
gegeben. Ne?
gelesen hast, ja.
Ja, habe ich gelesen. Bastonis Haare sahen schlecht aus, ne? Dann gab es noch eine richtig gute Chance von Kay Adams vor der Pause, wo Josip Martínez, der natürlich dann auch wieder im Tor stand für Jan Sommer, super reagiert hat. Toremi hat mir in dem Spiel auch wieder besser gefallen. Ich habe das Gefühl, dass bei ihm jetzt entweder nochmal die Schmerztabletten besser reinkicken oder wirklich ein wenig beschwerdenfreier daherkommt als sonst noch in der Saison. Man merkt so langsam, dass er tatsächlich jetzt nochmal im Saisonendspurt auch diese qualitative Verstärkung in der Breite des Kaders sein kann bei Inter. Ja. Da hält einmal Anfang der zweiten Halbzeit wieder Vanja Milinkovic-Savic sehr stark. Dann kommt er einmal gegen ihn zu spät und fällt dann Toremi, Aslani, Çalhanoğlu-Vertretung sowohl auf dem Platz als auch bei den Strafstößen wie schon gegen Hellas verwandelt er sicher. Torino kam dann nochmal ein bisschen, war auch krass, ich habe nochmal rausgesucht, 9 Spiele in 2025 zu Hause ohne Niederlage. Also das war auch, das hatten wir glaube ich angesprochen, ein durchaus unangenehm zu bespielender Gegner, auch wenn es jetzt tabellarisch nicht mehr um allzu viel ging beim Toro. Ja, aber dann kriegt es Inter weitestgehend gut verteidigt, auch im Verbund. Çalhanoğlu einmal mit einer Monstergrätsche noch. Sehr gute, starke Verteidigungsaktion. Und ja, sie machen halt auch, das gehört weiter zu Torino, zu wenig Tore in dieser Saison ohne Zapata. Da fehlt es dann irgendwie dann auch ab und an der Qualität. Sie machen noch ein Tor in der Nachspielzeit, das wird dann aber aberkannt. Für meinen Geschmack ging das in Ordnung. Und zum allerersten Mal in diesem Kalenderjahr 2 Spiele in Folge mit weißer Weste Inter. Das finde ich krass tatsächlich. Das hat mich überrascht, als ich das gelesen habe oder mir das nochmal angeguckt hat. Aber ja, stimmt, wir hatten auch in den letzten Wochen immer mal wieder drüber geredet, dass die Defensive halt dann doch gar nicht mehr so sattelfest war und immer für ein Gegentor gut. Ja, und so war es dann aber doch im Endeffekt auch insgesamt verdient und ungefährdet. 100. Sieg für Inzaghi mit Inter. Er ist der 2. Trainer, dem das mit 2 unterschiedlichen Teams gelingt. 108 waren es bei Lazio für ihn. Der andere im Übrigen Nils Liedholm. Der hat das mit der Roma und mit Milan geschafft.
Das ist so 50er, 60er, oder?
Das war Sonntag 18 Uhr, also vorgelegt. Druck bei Napoli und die einen ähnlich unangenehmen Gegner aus dem Tabellenmittelfeld empfangen. Genua. Und ja, angezündet. Man kann nicht sagen, dass sie da irgendwie gehemmt gespielt haben. Richtig, richtig gut reingekommen. Wie schon in so vielen Partien. Finde Anfangsviertelstunde ist immer stark bei Napoli. Richtig viel Energie. Politano hat eine gute Chance in der 5. Minute. Und dann netzt Lukaku in der 15. mit sehr viel Körpereinsatz und Händen. Schiri hat's laufen lassen. Glaube ich, geht in Ordnung.
Ja. Ja, ja, ja.
Raspadori nochmal in der 24. mit einer guten Chance. Also da haben sie auch das Fußballspielen so nicht wirklich eingestellt. Sie hatten noch gute Chancen. Sigrist hat stark gehalten, der Schweizer Keeper von Genoa zu dem Zeitpunkt. Und dann hat man aber auch gemerkt, dass der CFC durchaus gerne mitspielen möchte. Pinamonti nach einer Standardsituation mit einem guten Kopfball an die Latte. Und nur kurz danach, boah, das ist dann so maximal unglücklich, ne? Ich will Meret gar keinen Vorwurf machen. Er zappelt da irgendwie noch mit den Beinen rum, nachdem Honest Ahanor, oder? So spricht man aus. 17 Jahre jung, köpft da an den Pfosten und dann irgendwie über Bande Meret ins eigene Tor. Und das hat dann schon irgendwie kurze Zeit ein bisschen was mit ihnen gemacht. Aber eigentlich sind sie dann auch wieder gut rausgekommen aus der Kabine. Anguissa hatte eine gute Chance für Napoli. Und dann macht man ja auch wieder die Führung, Raspadori in der 64. Wieder eine Vorarbeit von Scott McTominay.
Da kam auch Mentalität durch, ne? Also wenn du dir den Jubel von Raspadori da noch anguckst und so, das ist schon krasse Energie, ja.
Ja, safe. Scott McTominay, übrigens 4. Vorlage jetzt, so viele wie in seiner gesamten Zeit bei Man United und das in einer Saison jetzt bei Napoli. Danach auch dort nochmal richtig gute Chancen. Auch McTominay hat nochmal eine, die Sigrist rausholt. Ja, und dann ist man aber irgendwie in der Schlussphase, hat man gedacht, das bringt mir jetzt wieder über die Zeit. Aber dann darfst du es so nicht verteidigen. Also diese Flanke von Aaron Martin ist ewig unterwegs und die hat auch so eine Flugkurve, die kannst du besser oder musst du besser auf dem Niveau einschätzen und dann sind sie da sogar noch zu zweit, Billing und Oliveira. Also das ist lächerlich schlecht verteidigt. Der Kopfball ist dann natürlich gut und nicht zu halten. Aber ja, also dafür, dass sie da so eine gute defensive Strafraumbesetzung hatten, eigentlich, wie sie da zum Ball stehen, das war nicht gut. Ah ja, Billing für Dings Lobotka gekommen. Das habe ich mich danach gefragt. Der ist doch letzte Woche auch angeschlagen runter. Und dann nach 15 Minuten wieder raus. Musst du den starten lassen. Das kann schon sein, dass der jetzt fehlt im Saisonendspurt komplett. Das war, weiß ich nicht, habe ich auch bei den Freunden vom der Neapolitaner gelesen, dass die das nicht so positiv wahrgenommen haben, wahrscheinlich wie das ganze Spiel nicht. Das ist, auch da muss ich tatsächlich einmal wieder die Brücke schlagen zum 2:2 in Frankfurt. Zwei 2:2s, die dann bei den heimischen Teams zu viel Fatalismus geführt haben wieder. Also bei der Eintracht habe ich mir auch mit keinem geredet, der noch irgendwie jetzt einfach gesagt hat, ja, wir ziehen das jetzt in Freiburg locker. Also nee, jetzt verkacken wir es noch. Nee, nee.
Ja,
Ach, die
Freiburg
Angst geht um.
war auch unangenehm Samstag.
Naja, sorry.
Ist noch ein, ich möchte die Brücke zu einem anderen 2:2 schlagen.
Ja, okay.
Das ist der komödiantische Einwurf von der Seite. Und zwar zum 2:2 von Nottingham Forest gegen Leicester City. Hast du gesehen, dass der Besitzer von Nottingham danach aufs Spielfeld gerannt ist und ein bisschen erbost auf den Trainer eingeredet hat.
Nee.
Er hat,
Auf welchen Trainer? Auf seinen eigenen?
ja. Obwohl sie sicher Europacup haben und so. Und da ging es wohl laut seiner Aussage, hat er danach so einen Post gemacht, ging es darum, dass Taiwo Avonie, ehemalige Bundesliga-Stürmer, ist eingewechselt worden. Und hat sich dann nach 3 Minuten verletzt oder so und konnte dann nicht mehr weitermachen. Und darüber meinte er, war so sauer, dass er runter musste und seinem Ärger Luft machen musste und dass sich das medizinische Personal da verschätzt hätte und so. Und deswegen die Brücke zu Lobotka und.
Ah, okay.
Und nämlich, weil man. Also, der Marinakis, der Chef, der sieht auch Aurelio De Laurentiis nicht so unähnlich, nur ein bisschen jünger. Deswegen hätte ich mir das eigentlich auch sehr gut vorstellen können.
Ja. Naja, Billing hat in der Nachspielzeit dann auch nochmal die Chance auf den Sieg gehabt. Aber im Endeffekt bleibt es beim 2:2, deswegen jetzt nur noch ein Zähler Vorsprung. Ich glaube, Konter hat so ein bisschen als Bonus bezeichnet, den man hatte, den man jetzt wieder verspielt hat. Ja. Aber im Endeffekt hat man es immer noch in der eigenen Hand gegen zwei machbare Gegner. Es ist so, ja, wir haben es beschrien auch und sagen vollkommen zu Recht, dass Napoli sich gegen solche Gegner schwer tut. Ich meine, aber Inter hat jetzt auch auf jeden Fall noch ein Brett vor sich. Die spielen als nächstes zu Hause gegen Lazio.
Da geht es, glaube ich, auch noch um was.
Jo, und Napoli ist ein paar Mal unterwegs und für die geht es aber halt auch wieder um richtig was, ne? Apropos.
Bevor wir dahin gehen,
Ja.
ich habe gerade live recherchiert über Nils Liedholm und entschuldigt an alle Giallo Rossi und Rossoneri, dass ich eurer Legende vielleicht Unrecht getan habe. Der war nämlich natürlich nicht nur also in den 50ern war er Spieler bei Milan und dann war er Trainer bei Milan. Von 64 bis 66, dann ab und zu mal woanders, dann von 73 bis 77 bei der Roma, dann von 77 bis 79 bei Milan, dann von 79 bis 84 bei der Roma, dann von 84 bis 87 bei Milan, von 87 bis 89 bei der Roma und dann 97 nochmal bei der Roma.
Ach, krass. Ja, stabil. Habe ich auch wieder was dazugelernt.
Irgendwann einen Quizabend machen.
Ja.
In einer Kneipe in München, dann frage ich das ab.
Sehr gut. Uwe Morawe hätte das gewusst, ich sag's dir.
Safe.
So. Liebe Grüße. Ja. Ich glaube, dann machen wir mal den Part mit dem Meisterrennen zu. Und weil ich gerade ein paar Mal angesprochen habe, der 36. Spieltag, kompakt, der, ja, Scusa, ich habe so ein bisschen gecallt, ne? Also du hast auf deiner Seite gecallt, dass Empoli absteigt und ich habe noch gesagt, noch irgendwie, so, hey, ihr verliert da noch.
Ja.
Und genauso kommt's. 1 zu
Auch
2
absolut
bei
verdient.
Empoli. Ja,
Absolut
ne?
verdient.
Oder? Also von dem, was ich gesehen habe, ich meine, das Tor 1-0 von Fazzini ist dann schon irgendwie leider geil, Aber
na gut, du kannst ja in der Ecke nicht so verteidigen, so.
Ja, genau. Also verteidigen in Anführungszeichen, das geht ja niemand hin.
Ja,
also du kannst ihn ja im Rückraum nicht so frei stehen lassen.
Ja.
Dann habe ich von Valenti ehrlicherweise auch nur die zweite gelbe Karte, die dann nach 31 Minuten zu Gelb-Rot führt, gesehen. Die kannst du geben. Die erste habe ich mir nicht mehr reingezogen, dummerweise.
Was erinnere ich mich jetzt gerade auch nicht mehr dran. Aber einfach dumm. So.
So, ja.
Und das passt, ich finde, der wird ja häufig gelobt, weil der auch so ein bisschen so diese argentinische Simeone-Mentalität teilweise so ein bisschen verkörpert, nur halt leider ohne ein guter Fußballer zu sein. Und also der macht viel, was so Effekt auf einen hat, wofür man ihn mag, so, weißt du?
Ja, 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 okay, ja, verstehe.
Körperlichkeit auf dem Platz und so und was, wie er sich darstellt und so, aber ist leider halt einfach nicht gut genug, so. Und ich würde mich freuen, wenn Cercati, der ist ja jetzt langsam wieder fit, wenn der und Leoni nächste Saison die Stammverteidigung vielleicht bilden und der nicht mehr.
Ja, trotz Unterzahl fällt dann ja der Ausgleich so echt irgendwie aus dem so oft beschriebenen Nichts durch einen Freistoß, der dann irgendwie super unglücklich durchrutscht. Da war ich dann wieder so, als ich das gesehen habe, weil das wäre dann irgendwie passend für die Saison Empolis gewesen. Mhm. Aber der eingewechselte Angerin, wenn man ihn so ausspricht, hat den auch nicht auf dem Schirm. Engländer, 86. Auch absolutes Traumtor.
Ja.
Und das ist dann der erste Sieg Empolis seit Dezember.
Und dann halt auch, also wenn das durch so ein Tor entsteht, dann macht das ja wahrscheinlich auch was mit der Mannschaft. Und ich glaube, die spielen jetzt noch gegen Monza und ich hatte es mir eigentlich gemerkt, aber...
Ich gucke nach. Empoli spielt als nächstes gegen Monza, das ist richtig, in Monza und dann zu Hause gegen Hellas.
Ja, genau. Vielleicht, wo es dann für Hellas auch um nichts mehr geht.
Das ist ziemlich sicher.
Weiß ich nicht, Digga.
Ja, selber deine Hausaufgaben machen jetzt. Also nach
das 20 wäre besser.
Nach 20 Partien ohne Dreier jetzt Empoli dann wieder gegen Parma und damit dann auch jetzt nur noch 4 Zähler. Parma vor Empoli und Lecce, weil auch das war ein Ergebnis, das ich gecallt habe. Lecce holt sich nämlich einen Unentschieden bei Hellas. Eigentlich in der ersten Halbzeit nur Lecce, müssen auch höher führen als nur 1-0 durch Christovic. Hellas schlägt nach dem Standard zurück und in der zweiten Halbzeit hatte man dann das Gefühl, dass dann irgendwann so beide gesagt haben, naja, dann nehmen wir doch lieber den Punkt. Ja, und Hellas jetzt bei noch 2 Partien, 5 Zähler vor den Abstiegsrängen. Jo. Das kannst du wieder sein bei irgendwelchen direkten Konstellationen, dass sie vielleicht oder untereinander, weiß ich nicht, rechnerisch noch nicht sicher, sage ich jetzt einfach.
Das ist eine sichere Sache, das so zu sagen, glaube ich.
Ja. Cagliari im Übrigen auch noch nicht rechnerisch durch 1-3 bei Como verloren. Die Mannen von Fabregas mit 6 Siegen in Folge. In den 6 Partien übrigens nur 2 Gegentore geschluckt, habe ich vorhin nochmal nachgeguckt. Hey. Das ist erst der zweite Aufsteiger, der 6 Siege in Folge feiern kann. Lazio 1973 war der andere, dem das mal gelungen ist.
Das sind beides, glaube ich, nicht die normalsten Aufsteiger.
Das ist richtig. Aber im Übrigen die 2 Gegentore gefressen von Monza und von Cagliari jetzt.
Ach so.
Ja. Ja, schon stabil. Strefezza mal wieder mit dem Tor, deswegen auch der Folgentitel, ne? Jetzt habt ihr es gestartet.
So sieht's aus.
Dann war ich höchst amüsiert darüber, und da kann mir vielleicht entweder Marius oder die Community helfen, als ich kurz bevor ich dann ins Waldstadion eingelaufen bin, noch auf dem Monitor bei uns auf dem Produktionsmobil den Last-Minute-Treffer Keita Baldés in Udine bewundern durfte. Monza gewinnt mal wieder. Ist aber ja schon abgestiegen und es war die komplette Eskalation. Also Keita Baldé mit Trikot ausziehen und alles. Ich weiß nicht, haben die, das habe ich nicht nachgeschaut oder so. Also ging es einfach geil, wir haben mal wieder gewonnen oder haben sie verhindert, dass sie irgendwie einen Negativrekord einstellen oder hatten die alle im Vertrag drin stehen von wegen so und so viel Punkte und dann gibt es extra Money. Es war auf jeden Fall höchst unterhaltsam. Und aber ja, schön, wenn man sich so über den Sieg noch freuen kann. Das hattest du wahrscheinlich eh auf dem Schirm, dass Keita Baldé beim Monza kickt, oder?
Tatsächlich, weil der nach Schließen des Transferfensters noch gekommen ist aus seiner Vereinslosigkeit. hatte ich das mitbekommen, ja. Aber seitdem gespielt hat, das hätte ich dir nicht erzählen können.
Das hat er gespielt und getroffen, ja, auf jeden Fall.
Und ich gucke gerade, ob ich irgendwas dazu finde. Aber nichts auf die Schnelle auf jeden Fall.
Vielleicht haben sie sich einfach ganz doll gefreut.
Ja,
ja, ja. Ja, so. Sprung in Richtung Champions League-Kampf. Lazio Juve, das sah in den ersten 45 Minuten von dem, was ich mitbekommen habe, dann doch sehr nach einem taktisch geprägten Spiel aus.
Das ist auch überraschend.
In der zweiten Halbzeit macht dann Kolo Muani das 1-0, siebte Saisontor, gute Vorarbeit von McKenny. Kurz darauf, Notiz von Mario, Doppelpunkt, Kalulu, Strich, Pfeil, dumm, drei Ausrufezeichen.
Hätte ich nicht besser formulieren können.
Fliegt nach einer Tätigkeit gegen Castellanos vom Platz.
Ich glaube, Castellanos ist ja auch eklig als Gegenspieler, ne? Aber ich weiß ja nicht, was er da dann gemacht hat, aber ja.
Ja, er ist noch ein bisschen so in ihn reingerannt, was er vielleicht hätte nicht machen müssen, aber da musste dann irgendwie auch so abgebrüht sein als Abwehrspieler und da ihm irgendwie nicht die Hand ins Gesicht wischen. Naja.
Korrekt.
Juve damit in Unterzahl und mit Mann und Maus den Vorsprung verteidigend. Kurz vor Schluss gibt es dann Elfmeter, aber nach Ansicht der Bilder lag eine Abseitsposition im Vorfeld vor. Di Gregorio hält überragend in einer dritten Minute Nachspielzeit gegen Dia.
Oh ja.
Und dann scheppert es aber in der sechsten Minute der langen Nachspielzeit doch noch. Vecino fällt der Ball vor die Füße, nachdem Di Gregorio wieder stark gehalten hatte. Aber der Kopfball von Castellanos, der fällt dann eben direkt Vecino auf den Schlappen und der schiebt ein. Beide bleiben damit bei 64 Punkten. Es geht richtig eng zu im Kampf um die Qualifikation für die Königsklasse. Ganz zu Beginn des Spieltags hat Bologna da ein bisschen abreißen lassen müssen, weil sie bei Milan trotz Führung noch 1-3 verloren haben. AC jetzt im Übrigen, wir hatten das auch schon in den letzten Wochen immer mal wieder das Thema, 22 Zähler nach Rückstand.
Jo.
Das ist absolute Ligaspitze, das ist schon extrem stark.
Und Bologna hat 20 nach Vorsprung verloren. Oh, dein Kollege noch in den Highlights gesagt.
Ah, okay. Ja, das ist ein massiver Rückschlag natürlich für die Rosso Blu. Und so eine verlorene Generalprobe auch in der Form. Mal sehen, was das mit denen macht im Bezug dann auch auf das anstehende Coppa-Finale.
Mittwochabend, ne?
Ja. So ist es. Oh, hatte da nicht noch jemand geschrieben, ob nicht jemand auch im Olympico ist und sich das angucken möchte? Oh, das war bei Spotify.
Aha.
Wenn wir nach kurz reingucken, wer da geschrieben hat, unbedingt, müsste man natürlich. Luca hatte geschrieben, immer gute Folge. Gibt es jemanden, der beim Coppa-Finale in Rom ist und eventuell Lust auf ein Bierchen hat? Ja, das ist ja natürlich die Frage. Kann man drunter kommentieren? Das ist auf jeden Fall bei Spotify veröffentlicht. Kommentiert bei Spotify rein, wenn ihr euch mit Luca vernetzen wollt. Ich versuche das freizuschalten, dass ihr euch das seht und euch connecten könnt. Ich weiß nicht, ob man unter Luca 205 sonst jemand bei Instagram findet. Das ist nur ein Spotify-Kommentar.
Sonst Luca schickt noch mal eine Mail mit so einer Anschrift. Und
schnell. Nee. Ja, posten wir das rein bei Insta. Ja. Ja, jetzt tatsächlich ist angesichts der Spiele, die noch am Montagabend zu kicken sind, weil wir nehmen auf, Montag 15.11 Uhr ist es gerade. Wie machen wir das? Pass mal auf. Ich komme jetzt in den nächsten Stunden und heute Abend, weil ich eh auch noch als Schiedsrichter unterwegs bin, gar nicht dazu, die Folge ist fertigzustellen heute Mittag.
Aha.
Wie wäre es, wenn Mario gleich noch hier 2 Minuten zu euch im Alleingang spricht und euch erzählt, was bei Venezia, Florenz und Atalanta Roma passiert ist und dann euch einmal summa summarum die Tabelle präsentiert nach dem 36. Spieltag? Ich glaube, das würde Sinn machen und dann macht er das an dieser Stelle einfach.
Finde ich gut. Ein Take noch, weil wir auch über Milan geredet haben und ob die nochmal rankommen. So weit sind sie schon gar nicht mehr entfernt jetzt auch, ne? Also weil du meintest ja, Bologna muss abreißen lassen. Je nachdem, ob die Roma gewinnt gegen Atalanta, stimmt das. Aber Milan auch gerade nur 4 Punkte. Gut, in 2 Minuten ist die Tabelle dann vielleicht überholt, aber jetzt sind es noch nur 4 Punkte auf dem Champions League Platz.
Ja. Man City will T-Shirt nicht rein, das habe ich gelesen.
Stimmt. Sagen sie in England.
Sagen sie in England.
Ja. Würde ja, finde ich, macht auch Sinn.
Ja.
Dann kann auch die, so diese De Bruyne und Bernardo-Position und sowas, das kann der. Aber ich glaube.
De Bruyne dann zu Napoli dafür, oder?
Ja, genau. Ja, finde ich geil.
Doch. Ja.
Und rein das, also für 80 Millionen oder so.
So, jetzt moderier du mich mal an, komm.
Das ist ja nur eine kreative Aufgabe, kurz vor Feierabend.
Ja.
Ja, dann verabschiede ich mich doch einfach und sage viel Spaß noch mit 2 bis 15 Minuten Mario.
Spielchen gepfiffen, ohne Karten, über die Bühne gebracht das Ganze und jetzt für euch sozusagen die Spätausgabe Serie Amore, die vermutlich Marius gar nicht mal so sehr freuen wird. Ja, Venedig stand unter Druck und hat geliefert gegen die Fiorentina. Großchancen im ersten Durchgang, Mangelware. Die Gäste aus Firenze mal mit einer ganz guten Möglichkeit nach einer Einladung. Venezia hatte da schlecht hinten rausgespielt. Fagioli scheiterte aber am sehr, sehr starken Radu im strömenden Regen. Ja, auch in Venedig kam ordentlich was vom Himmel runter. Kurz vor der Halbzeit lässt Yeboah dann noch ein Ding für die Gastgeber liegen. Aber in der 60. dann das 1-0. Florenz ist da viel zu passiv. Die Flanke von Perez wird irgendwie überhaupt nicht verteidigt. Dann mit bisschen Glück fällt der Ball in der Mitte vor die Füße von Condé, der den über die Linie drückt. Und die wildeste Sequenz in diesem Spiel gibt es in der 68. Minute. Also keine 10 Minuten nach der Führung. Toller Spielzug der Fiorentina, wo am Ende Ranieri nur den Pfosten trifft, eventuell sogar Radu mit den 18er-Stollen noch dran. Und von dem Pfosten prallt der Ball dann zu einem Venedig-Spieler und die kontern im eigenen Stadion, machen auf der anderen Seite das 2-0. Oristanio nickt ein nach Flanke von Zerbin, die fällt hinten am langen Pfosten runter. De Gea sehr unzufrieden mit seinen Vorderleuten, die eigentlich trotz, dass es ein Konter war, eigentlich schon wieder so halbwegs in der Ordnung standen. Ja, aber Oristanio mit seinem ersten Treffer seit Dezember, habe ich nochmal geguckt, also bei ihm ist da auch sozusagen der ein oder andere Stein von den Schultern gepurzelt. Ja, und es wurde dann doch nochmal relativ wild, denn Mandragora, schönes Tor erzielt, eine Viertelstunde vor Schluss, so im Fallen netzt er den ein, zeigt dann noch auf den Namen auf dem Rücken. Ah, genau, das hatten wir gar nicht erwähnt. Ne? Ganz viele sind mit den Nachnamen ihrer Mütter an diesem Wochenende auf den Trikots aufgelaufen. An dieser Stelle auch noch natürlich von Marius, bin ich mir ziemlich sicher. Und von meiner Wenigkeit gehen liebe Grüße raus an alle Mütter dieser Erde. Wir haben euch lieb. Mamas Beste. Und Venedig, dann bringt das Ding über die Runden, ist dank des Sieges jetzt auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz und das zum ersten Mal seit Spieltag 2. Ja, und ist damit jetzt ein Punkt vor Lecce und Empoli. Als nächstes geht es dann zu Cagliari. Florenz, 4 Zähler hinter Rang 6 und der Roma. Also auf die haben sie nicht abreißen lassen müssen, weil die wiederum anscheinend immer noch verlieren kann, die AS. Bei Bergamo unterwegs gewesen, auch da strömender Regen, Fußball-Fight. Gerade nochmal die wichtigsten Szenen mir angeguckt. Ja, die eigentlich sonst so gute Defensive der Roma in der Anfangsphase echt ein bisschen schlafmützig unterwegs. Da wird im Mittelfeld ein Freistoß schnell ausgeführt und dann Charles de Ketelare nutzt die Unordnung. Spielt so linke Hand in den Strafraum zu Lookman und dann müssen wir auf Zappacosta achten. Der hinterläuft richtig gut, deswegen zuckt Rentsch nach außen und die Tür geht kurz auf. Lookman kann dann schön einschlenzen. Das Ganze, ja, innerhalb, was war's? 8. Minute oder so, meine ich. In der 32. dann der Ausgleich durch Cristante, der auch mal eine Zeit da bei Atalanta war auch und zuletzt, glaube ich, vor ein paar Spielen oder war es sogar im letzten Spiel ein Eigentor gemacht hat. Ja, da trifft er schön eingeschädelt, tolle Flanke von Solé. Aber ja, vor allem in der zweiten Halbzeit dann wieder Kollege Lookman mitspielentscheidend. Anspruch der Schlussviertelstunde geht er auf links durch mit seinem Tempo. Rom nicht ganz in der Ordnung. Ball prallt von nach der Hereingabe in den Rückraum und von dort von außerhalb des 16ers, schweißt Sulemana ein. Das ist sein erstes Tor im Atalanta-Trikot. Der kam ja im Sommer von Cagliari kaum zum Einsatz gekommen eigentlich unter Gasperini. Und dann macht er dieses so wichtige Tor. In der Nachspielzeit, kurz vorm Ende, gab es dann noch eine wilde Sequenz nach einer Ecke. Svia war mit vorne, springt Kanesecki um, Roma Fallrückzieher, den dann Jim City mit dem Kopf klären kann. Und anstatt, dass es dann noch eine Ecke gibt, pfeift der Schiri einfach ab. Nachspielzeit war auch abgelaufen. Ja, bisschen weird das alles. Am Ende steht die Qualifikation für die Champions League bei Atalanta. Und das wurde natürlich dementsprechend gefeiert. Die Roma hat es natürlich trotzdem noch so halb in der eigenen Hand, da oben nochmal ranzurücken. Denn Juve Lazio, ich weiß nicht, ob die volle Punktzahl holen. Roma jetzt also eben auf Rang 6 mit 63 Punkten. Juve und Lazio mit jeweils einem Punkt mehr auf den Plätzen davor. Ich habe gerade eben nochmal geschaut, kann euch jetzt Stand kurz vor Mitternacht auch noch kein Update geben, was die Spieltagsterminierung angeht, aber ich glaube, da seid ihr alle groß genug, das dann selbst rauszufinden. Jetzt geht hier die Folge weiter und auch wenn Marius mich schon so verabschiedet hat, muss ich sagen, wir hatten ja noch tatsächlich was aus der Serie B für euch zu besprechen und da geht es jetzt weiter.
In der zweiten Liga gab es noch eine Frage.
Ja.
Von Michael.
Und zwar von Michael, ne?
Ja. Und zwar ob, bezieht sie sich sogar auf die Serie A und nicht auf die Serie B.
Ja.
Ob Pisa zu Hause spielen will. Denn jeder, der das Stadion schon mal gesehen hat, weiß, was die Verantwortlichen über den Sommer für einen Stress haben werden. Dagegen war das alte Como-Stadion vor der in Anführungszeichen Renovierung nach deren Aufstieg eine Hochglanzarena. Und was ich dazu gelesen habe, ist, ja, wollen sie. Und es gibt von der Region oder von der Kommune oder was auch immer die Zusage, dass ein bisschen ausgebaut wird auf 12.500, was dann vielleicht das Minimum ist.
Mhm.
Und das soll dann eben auf Stand gebracht werden.
Okay, das ist ja geil. Das ist aber ein gutes Reiseziel auf jeden Fall.
Ja.
Ansonsten war Michael nicht ganz so zufrieden, was mit dem, was mit der Serie B sonst noch passiert ist, ne?
Stimmt, da fliegt Ryan eher einmal seit Frühling regelmäßig aus der Heimatstadt für wenig Geld direkt nach Bari und dann verlieren die gegen den vorletzten Cittadella mit 1:3 und botteln damit wahrscheinlich ihre Playoff-Teilnahme und auch meine Hopper-Reise. Das ist sehr ärgerlich, Stimmt. Denn davon hätte ich gerne gehört.
Ja, absolut. Bari ist jetzt auf Rang 9, 3 Zähler hinter Cesena. Und jo, also das sind Sachen Aufstiegsplayoffs.
Das ist nur noch ein Spiel, ne? Das ist noch ein Spieltag in der Serie B.
Ja. Bari hat das leicht bessere Torverhältnis. Cesena spielt noch gegen Modena. Modena, für die geht es um nichts mehr. Bari spielt noch bei Südtirol. Ehrlicherweise ist aber im Keller ist es insane, ne?
Jo, auf jeden Fall. Was haben wir da? Da habe ich einen Screenshot reingemacht. Vom 14. Mantova 43 Punkte. Okay, gut, die sind dann sehr, sehr, sehr wahrscheinlich durch, aber genau. 15. Brescia, 16. Sampdoria, 17. Frosinone, alle 40. Und dahinter Salernitana und Cittadella mit 39 auf den Plätzen 18 bis 19. Und die spielen gegeneinander.
Heftig, heftig, heftig. Ja, samt wichtigen Sieg gefeiert am Wochenende. Ja, 1-0 gegen Salernitana.
Ja, ich glaube, da war auch gut was los.
Ah, absolut, ey. Habe ich ein paar Bilder gesehen. Da war ordentlich Tifo am Start.
Ach, guck mal, das ist ja sogar schon, die spielen jetzt auch. Also am Dienstag.
Oh ja, richtig.
Das ist ein nachgeholter Spieltag.
Ausblick.
Das ist, glaube ich, der Papstspieltag.
Ach ja, richtig. Oh, heftig. Oh, habe ich ein Video gesehen übrigens. Der Papst ist Roma-Fan. Oder zumindest sofort zur Roma, zu wegen welchen gesagt, so, weil er mobil da vorbeigefahren ist. So. Also dann da schließt sich doch auch wieder der Kreis mit Ranieri. Ja, okay, Dienstag dann großes Finale in der Serie B. Mittwoch großes Finale in der Coppa. Dann am Wochenende unter anderem ja Parma-Napoli, Inter Lazio, Roma, Milan, Fiorentina, Bologna. Und lustigerweise stand jetzt der Aufnahme, ey, vielleicht wenn ich heute Abend aufnehme, haben sie es mal hinbekommen. Also es ist immer noch nicht terminiert, wenn ich das richtig sehe. Sie spielen noch nicht alle Sonntag 15 Uhr.
Doch.
Ist immer noch nicht terminiert.
Oder? Ist es doch, spielen die zeitgleicher Spieltag, letzten beiden?
Nee. Das, in Italien haben die letztes Jahr am 38. Spieltag auch zu 8 verschiedenen Anstoßzeiten angefangen. Stimmt. Die haben dann immer die so Pärchen gebildet, bei denen es um was geht.
Stimmt, hast du
recht. Das ist noch nicht terminiert.
Ja. Da musste wird man noch
vielleicht habt
auf
ihr das
irgendwas
schon gehört,
warten.
Das, ja, vielleicht habe ich das vorhin schon gesagt. In der Aufnahme von heute Abend. So, jetzt legen wir uns schlafen.
Unbedingt.
Also, zumindest Marius. Und ihr legt euch in die Sonne und hört Serie Amore und schreibt uns, wenn ihr bei Comunio mitmachen wollt, eine E-Mail. Und ansonsten freuen wir uns auch über Feedback etc. pp. Habt eine wunderbare Woche. Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss.
Bleibt gesund. Ciao, ciao.
Palla tagliata. Messa fuori. C'è Pirlo. 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 Ancora Pirlo. Di tacco.